Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün.
Ja, hallo, liebe Hörer, hier wieder aus dem Studio in Kassel. Das Leben ist kein Parkplatz zur zweiten Sendung. Wie schon im Video gesagt, im Trailer gesagt, ab und zu haben wir auch Gäste hier in der Sendung mit drin. Es geht ja darum, rauszufinden, wie findet ihr eure Vision? Und wenn ihr die Vision gefunden habt, wie ihr eure Ziele gefunden habt, wie ihr dementsprechend dann auch diese Ziele und Visionen erreicht. Heute haben wir zwei Gäste hier. Zwei Spezialisten, zwei Experten, wenn es um Massivholzmöbel geht. 2009 haben sie sich selbstständig gemacht, sind jetzt unter den Top 10, wenn es um Massivholzmöbel im Internet geht. Ich begrüße euch hier recht herzlich, den Dieter Stang und den Carsten Kaiser, die beiden Geschäftsführer.
Hallo. Vielen Dank für deine Einladung.
Bitte, bitte, gerne. Ja, wie seid ihr denn damals zu eurer Vision gekommen?
Ja gut, wie das oft so ist im Leben, sind meistens Notsituationen die Ursache dafür, dass man ja etwas Neues macht oder irgendwo etwas sucht. So ein bisschen war es auch bei uns. Grundsätzlich erstmal vorweg, wir beide haben uns kennengelernt, schon Ende der 90er Jahre, ursprünglich im Rahmen von der Berufsausbildung. Wir haben schon damals immer geflaxt, irgendwann machen wir uns mal selbstständig, irgendwann machen wir mal was gemeinsam, drehen wir was, irgendwas Tolles. Es war letztendlich so, dass 2009 sich dann die Möglichkeit dazu ergeben hat. Vielleicht vorweg erstmal, ja, wie gesagt, Notsituation insofern. Kollege war durch eine berufliche Thematik, im Zuge, wenn man so will, eines Burnouts, letztendlich gezwungen, sich beruflich zu verändern. Ich war zu dem Zeitpunkt bereits selbstständig, habe auch gesagt, irgendwie ist das noch nicht so das Richtige. Ich war im Dienstleistungsbereich, sehr, sehr viel gearbeitet, sehr, sehr viel, ja, nur im Rahmen von einer, ja, schnöden Bearbeitung gefangen und irgendwie hat man sich gesagt, das ist noch nicht das Richtige. Irgendwas muss man noch verändern und da kam dann, ja, wie der Zufall so will, oft, sag mal, ungewöhnlich dann die Möglichkeit, sich zu verändern.
Ja, du hast ja schon gerade eben schon mit gesagt, das war jetzt nicht so über Nacht einfach mal so gekommen. Wann kam denn so die erste Idee zu sagen, das macht er jetzt mit Massivholzmöbel?
Kann ich hier gerne sagen. Also der absolute Anfang war so, dass man, ja, ich selbst mit meiner eigenen Frau, ja, einkaufen gegangen bin, habe gesagt, wir wollen irgendwie was Neues machen, wir wollen irgendwo uns neu einrichten und irgendwie, es soll mal was Nachhaltiges sein. Es soll nicht so sein, dass man nach 2-3 Wochen oder 2-3 Jahren oder wie man auch immer, ja, dann schon das Gefühl hat, man hat nicht das Richtige gekauft, man möchte irgendwas Nachhaltiges. Und so kam dann eben das Thema Massivholzmöbel überhaupt erstmal in den persönlichen Fokus. Ja, entsprechend hat sich dadurch das erstmal ein bisschen so in den eigenen Kopf hineingebracht und dann in der Folge überhaupt nur die Idee entwickelt, dass man sowas selbst auch vertreiben könnte.
Also so, wenn ich hier richtig verstanden habe, so aus der eigenen Position heraus ein Problem gesehen. Ich brauche jetzt was und dann das letztendlich erstmal nichts Passendes vielleicht auch gefunden, oder?
Richtig, genau. Eben das Erste, eben nicht das Passende gefunden. Dann eben geschaut auch, was bezahlt man da? Vielleicht ist das vielleicht eigentlich so das, was ich ausgeben möchte. Und das Letzte, was man natürlich auch dazu sagen muss, man hat natürlich auch Spaß an der Sache gefunden. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache überhaupt, dass man Spaß grundsätzlich an der Thematik hat, weil ich glaube, es macht keinen Sinn, irgendetwas selbstständig zu machen, an dem man selbst keine Freude hat.
Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, mit Dingen zu tun, die weniger Freude machen, weil du das gerade sagst?
Ganz klar, ganz klar. Im Endeffekt kurz davor, wie gesagt, ich war bereits selbstständig, ich war im Bereich von Buchhaltung und Controlling tätig und das ist auch eine Sache, natürlich, man kann sich da entwickeln, man kann neue Dinge kennenlernen, aber irgendwann kam zum Beispiel ich persönlich an den Punkt, wo ich gesagt habe, das ist doch zumindest auf die Ewigkeit nicht das Richtige und man möchte doch irgendwo was machen, was vielleicht für einen persönlich vielfältig ist. Es sei jedem gegönnt, der mit dieser Thematik, sag mal, sein Leben ausfüllen kann. Für mich persönlich war es auf Ewigkeit nicht das Richtige.
Wie hast du das damals gemerkt, wo du gesagt hast, das ist ja nicht so das Gelbe vom Eis, sag ich jetzt mal?
Zwei Dinge im Wesentlichen. Also zum einen habe ich während der eigentlichen Arbeit keine Freude oder weniger Freude verspürt. Und diese fehlende Freude hat natürlich auch in der Folge, sagen wir, dann auch zu generell einer negativen Verstimmung geführt. Das war das Erste. Und das Zweite war der enorme Arbeits- und, sagen wir, Zeitaufwand. Ich war als Dienstleister unterwegs, was dazu geführt hat, dass natürlich Kunden fordern, Kunden möchten, Kunden brauchen. Und ja, wenn man, sagen wir, eben nicht dann irgendwie große Personalstrukturen aufbauen möchte, zumindest ging es mir seinerzeit so, das hat dann dazu geführt, dass ich letztendlich immer mehr gearbeitet habe. Ich habe früh morgens angefangen, sehr, sehr spät abends aufgehört, am Wochenende gearbeitet und dann kam ein ganz entscheidender Faktor, der das natürlich dann auch überhaupt, sag mal, in der Folge verändert hat, ein Kind.
Okay, ja.
Ja, und das Kind natürlich, sag mal, die Planung auf ein Kind oder letztendlich auch dann, dass ein Kind kommt, wirft natürlich den Zeitbedarf ganz durcheinander und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, wie soll ich denn bei 14, 15 Stunden Arbeit manchmal täglich da letztendlich noch ja, Zeit für Kind, für Familie finden? Und das hat natürlich zu einer zusätzlichen, ja, ich will mal sagen, Verstimmung oder zu einem Wunsch geführt, das unbedingt verändern zu müssen. Also dieser Drang, der dann stärker wurde, zu sagen, ich muss unbedingt jetzt etwas an meinem Leben verändern, damit ich auf die Zukunft gewappnet bin, damit das so ist, wie ich mir das auch persönlich vorstelle.
Also kam so von dem Wollen dann auf einmal, wurde so dieser erste Gedanke mit ausgesendet worden ist, gesagt, jetzt muss ich ein bisschen was verändern. Auf einmal das Kind mit dazu, ja, der Zufall, der Bekannte, und hat dann aus diesem Wollen ein Müssen gemacht.
Wenn man es so will, es war vielleicht auch eine Mischung. Ja, ich denke mal, von der einen Seite kam eben das Wollen. Ja, von der anderen Seite das Müssen, also ich will es mal so rum ausdrücken, die Müssen-Seite kam ja aus dem zeitlichen Aspekt, die Wollen-Seite aus diesem Thema Möbel heraus, dass das später dann zusammengefunden hat, war, ja, ich will mal sagen, mehr oder weniger Zufall.
Was würdest du denn den Hörern für einen Tipp geben, wenn es denn dann darum geht, ja, ihre eigenen Ziele oder ihre eigene Vision zu finden?
Ich glaube, ist zumindest meine Überzeugung, dass es relativ egal ist, was man macht, sondern dass man sich persönlich für etwas entscheidet und das dann langfristig durchhält. Ich sag mal so, es gibt Leute, die haben vielleicht Interesse an, ich weiß es nicht, ja, Freizeitsport, Freizeitaktivitäten, die sollten vielleicht eben in den Bereich des Fitness gehen oder in den Bereich von Vertrieb von irgendwelchen Fahrrädern, weiß der Teufel. Ich persönlich habe halt eben in eine andere Richtung geschaut und ich glaube einfach, dass man sich für etwas entscheiden muss und an dieser Thematik festhalten muss und langfristig arbeiten muss. Dass das nicht immer einfach ist und dass dafür viele Dinge notwendig sind, ja, dass man auch das nicht immer aus sich selbst heraus schafft, das ist mir klar, aber ich persönlich kann immer als Ratschlag geben, wenn man etwas möchte, dann ist es ganz wichtig, an dieser Thematik festzuhalten, auch wenn es nicht immer so geradeaus nach oben geht.
Also, dass es ab und zu auch mal Rückschläge gibt und manchmal sind auch Rückschläge vielleicht auch mal ganz gut, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich glaube, da kommen wir mal nach der Musik dazu. Ihr habt ein bisschen Musik mitgebracht. Was hören wir als Erstes für Musik von euch?
Wir haben mitgebracht von Helene Fischer das Lied Atemlos.
Okay, dann drück mal auf den Knopf und dann hören wir uns das mal an. Ja, da kommt's rein. Ja, Atemlos. Zurück wieder hier in der Sendung bei Radio Kassel. Das Leben ist kein Parkplatz. Heute mit den zwei Geschäftsführern von der Firma Lana. Die Spezialisten, die Experten, wenn es darum geht, um Massivholzmöbel im Internet. Ihr seid ja zu zweit, ihr habt ja auch zu zweit die Firma dann gegründet in 2009. Wie ist denn so die Zusammenarbeit oder wie ist es zur Zusammenarbeit gekommen, Carsten?
Ja, wie der Dieter schon gesagt hat, wir kennen uns seit der Berufsschule, hatten immer schon vor, gemeinsam mal was zusammen zu machen. Und der Dieter hat letztendlich auch den Anstoß gegeben, dass wir dieses Projekt damals begonnen haben, 2009. Es war am Anfang so, dass ich, sagen wir mal, die ganze Sache alleine begonnen habe mit der Unterstützung vom Dieter. Und irgendwann kam ich aber dann an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, alleine ist das gar nicht mehr zu schaffen. Der Dieter ist dann komplett in die Firma mit eingestiegen und seither sind wir eigentlich ein eingeschworenes Team, unterstützen uns halt da, wo es geht und glaube, das ist auch bei uns das Erfolgsrezept.
Und zur eigentlichen so Zusammenarbeit gekommen war, gibt es da noch einen bestimmten Abend, noch einen bestimmten Morgen, irgendwann ein bestimmtes Telefonat, wo er gesagt hat, ja, jetzt geht's los, jetzt machen wir das?
Ich erinnere mich noch, ich saß zu Hause, der Dieter rief mich an und sagte, Carsten, ich habe eine neue Idee. Sag ich, okay, erzähl mal. Massivholzmöbel im Internet zu verkaufen. Ich so, ja, super, super Geschichte. Mit Möbel nicht wirklich viel am Hut gehabt damals. Haben uns dann aber innerhalb weniger Tage mit dem Thema ziemlich auseinandergesetzt. Welche Möglichkeiten gibt es? Wo gibt es die Bezugsquellen? Ja, das mal war so das Gespräch, wo ich mich immer wieder dran erinnere. Im ersten Moment dachte ich, keine so tolle Idee. Warum ausgerechnet Massivholzmöbel? Mittlerweile bin ich ihm Dieter mehr als dankbar für den Tipp von damals.
Und was ist denn in den nächsten 2-3 Tagen bei dir passiert, dass, sag ich mal, so die Abneigung erstmal von Massivholzmöbel jetzt zur Liebe geworden ist?
Es war das Potenzial und vielleicht auch die Vision, die ich darin gesehen habe, weil der Handel mit Massivholzmöbeln im Internet ist mit Sicherheit Neuland für viele Kunden, weil ganz einfach der klassische deutsche Kunde doch erstmal die Möbel anfassen möchte, wie es auch im Möbelhaus üblich ist. Bei uns funktioniert das ja ein bisschen anders. Der Kunde kauft es online, hat keine Möglichkeit, das Produkt irgendwo vorher, sag mal, zu fühlen, anzufassen. Und das war für mich so der Grund, dass ich auch gesagt habe, lass es uns mal probieren. Es ist ein Nischenmarkt mit Elektronik, gibt es unzählige Online-Shops, aber im Bereich von Massivholzmöbel, was mit Sicherheit damals, als auch heute noch immer ein kleiner Nischenmarkt ist, war die Motivation dann sehr groß, entsprechend da voll einzusteigen.
Und so zu deinem Werdegang mit drin, war da auch schon immer alles hundertprozentig, lief da immer alles schon alles? Wie ist das bei dir mitgekommen, dass du auch da gesagt hast, jetzt mache ich mich selbstständig? Ist ja schon ein großer Schritt zu sagen, aus dem Angestelltenverhältnis dahin.
Ja, ich muss so sagen, ich hatte im Jahr 2006 eine Art Erschöpfungssyndrom, auch neudeutsch Burnout genannt. Bin damals aus meinem alten Shop ausgestiegen und wusste damals schon, ja, ich fühle mich ein bisschen auf der einen Seite überfordert im Unternehmen, was aber jetzt andere Gründe hat, als auch ein bisschen unterfordert. Ich habe mehr Potenzial in mir, in meiner Person gesehen und hatte dann einfach, ganz einfach gesagt, ich muss irgendwas machen, wo ich selbst bestimmen kann, wie viel ich arbeite und auch letztendlich, wie viel ich verdiene. Wenn ich mehr arbeite in der Selbstständigkeit, kann man mit Sicherheit auch mehr Geld verdienen. Wir haben das dann halt gemeinsam angegangen.
Und jetzt so vom Gefühl her, von damals in deiner Firma vorher zu dem, was jetzt ist, wie stehst du jetzt morgens auf? Wie geht's jetzt los bei dir?
Unterschiedlich. In den meisten Fällen muss ich sagen, sehr motiviert. Ja, wir arbeiten letztendlich für uns selbst. Ich arbeite für niemand anderes, natürlich für die Kunden, ganz klar. Aber ich muss keinem Geschäftsführer Rechenschaft ablegen für irgendwelche Dinge, die passieren. Wenn Fehler passieren, ja, dann schneiden wir uns ins eigene Fleisch. In den meisten Fällen sind wir sehr motiviert. Es gibt auch mal Tage, wo es vielleicht mal ein paar Tage nicht so gut gelaufen ist, vertriebsseitig im Verkauf. Wo vielleicht die Motivation erstmal nicht so da ist, aber der Anreiz, das Ziel, was wir uns monatlich stecken, einmal den Kunden zufrieden zu machen und auch natürlich unser Geld zu verdienen, das spornt einen tagtäglich wieder an.
Und dann macht es auch viel mehr Spaß, morgen aufzustehen. Du hast ja mal einen schönen Bericht auch und eine Botschaft mal geschrieben, ja, wenn du weißt, was du willst, dann katapultiert es dich aus dem Bett und dann hast du, glaube ich, mal geschrieben, ich hänge einen Kronleuchter fest.
Genau.
Ja, deswegen vielleicht nochmal ein Tipp an alle Hörer, wenn es euch morgens so aus dem Bett raushaut, macht einfach Einbauleuchten rein und da passiert das nicht, dass man da oben hängen bleibt. Ja, dann ging es los dementsprechend bei euch in 2009. Was waren dann so die ersten Schritte dann gewesen? Nach den Telefonaten?
Wir haben zunächst erstmal die potenziellen Hersteller besucht. Das waren vornehmlich Dänen. Ja, in Dänemark da sitzen sehr, sehr viele namhafte Massivholzhersteller. Wir waren dort vor Ort, sind es beide auch, sagen wir mal, gewohnt gewesen, sagen wir mal, geschäftliche Termine wahrzunehmen aus unserer früheren Berufstätigkeit natürlich. Haben dort Preise verhandelt, logistische Dinge abgestimmt. Haben uns dann letztendlich auch um einen Spediteur kümmern müssen, der entsprechend auch die Möbel natürlich deutschlandweit dann verteilt. Dann das wichtigste Instrument natürlich für uns, der Online-Shop, der Aufbau des Online-Shops, was halt in der Anfangszeit über meine Person erfolgte, was dann später der Dieter letztendlich übernommen hat, sprich den Shop mit Artikel zu füllen, mit Artikeltexte, die Bilder einzubinden. Und dadurch haben wir natürlich dann auch eine schöne Plattform geschaffen für die Kunden.
Die wichtigste Sache, die wir ja aber sagen wir, im Endeffekt zu Beginn gemacht haben, hat der Carsten ja schon erwähnt, war eben dieser Kontakt eben zu den Herstellern. Das war letztendlich das wesentliche Geheimnis, weil was nutzt einem das beste Produkt, wenn man nicht weiß, wo man es herbekommt? Viele kommen ja auch auf die Idee, ich verkaufe jetzt mal Playstations. Hinterher stellt sich aber immer die Frage, wo bekomme ich denn die Playstations überhaupt her? Und daran kranken auch, glaube ich, ganz, ganz viele Geschäftsideen. Viele haben einfach grundsätzlich interessante Ideen, kriegen aber einfach den gesamten Bogen nicht. Und da muss man sagen, gerade die dänischen Hersteller haben es uns da recht einfach gemacht. Die haben uns sehr willkommen aufgenommen. Man ist ja heute, wenn man in irgendwelchen Firmen vorstellig wird, als Neuer, als Newbie ist man ja nicht überall willkommen. Aber die Dänen, die haben uns gleich willkommen geheißen, haben gleich gesagt, wir warten auf euch mit Kaffee und Bier. Und entsprechend, ja, wir haben das Bier zwar meist ausgeschlagen, weil wir meistens noch fahren mussten, aber zumindest so für den Einstieg war das immer ganz schön.
Ja, ihr habt noch ein bisschen mehr Musik mitgebracht. Was gibt's als nächstes zu hören, musiktechnisch von euch?
Wir haben...
Ja, wie heißt das Lied? Ansonsten drück einfach auf Play und dann hören wir einfach, was als nächstes für ein Lied kommt. Ja, wieder zurück in der Sendung. Das Leben ist kein Parkplatz. Heute bei uns hier zu Gast der Dieter Stang und der Carsten Kaiser von der Firma Lana. Die Spezialisten, wenn es darum geht, um Massivholzmöbel im Internet. Wir hatten ja gerade eben schon so ein bisschen gesprochen, was so alles passiert ist, bis es zur Vision gekommen ist. Wie es zur Vision gekommen ist und wie es dann dementsprechend auch so ein kleines bisschen weiterging. Was waren dann so die ersten Schritte, nachdem ihr dann auch die Händler kontaktiert habt?
Hersteller.
die Hersteller kontaktiert habt. Ist da alles so glatt gegangen oder gab es da auch ein paar Sachen, wo man sagt, oh.
Es wäre schön, wenn immer alles so 1A laufen würde. Natürlich auch bei uns nicht so. Klar, die Hersteller, es ist ja nicht so, dass die grundsätzlich darauf warten, dass da irgendwelche neuen Leute kommen und dann irgendwie was verkaufen wollen. Also es ist nicht grundsätzlich so, dass man da willkommen ist. Natürlich, es gibt große Platzhirsche in dem Markt, gerade bei den Möbeln im Allgemeinen. Und da sind die Kleinen, die müssen sich teilweise erstmal ein bisschen was erkämpfen. Also es ist nicht so, dass überall einem da die Türe aufgemacht wird. Wie gesagt, ich hatte es erzählt, bei den Dänen war das seinerzeit schon der Fall, das war sehr, sehr schön, aber das war nicht überall in Europa so, nicht überall wurden uns die Türen so direkt geöffnet und natürlich war es nicht nur die Suche nach Herstellern, es war ja auch letztendlich die weitere Umsetzung, die da passieren musste, denn man muss sich vorstellen, sag ich mal, von der Beschaffung oder von überhaupt erstmal überhaupt der Ansicht eines Möbelstücks bis das wirklich dann am Ende beim Kunden steht, ist natürlich ein langer, langer Weg.
Wie lange hatte das gedauert von den Ideen dann, bis auch dann der erste Kunde gesagt hat, jawohl, ich will ein Bett, einen Schrank, was auch immer so haben?
Ja, da kann ich eine ganz witzige Geschichte zu erzählen. Ich glaube, es war 11. oder 12. Januar 2010.
Ja, wohlgemerkt, circa ein halbes Jahr, nachdem wir quasi überhaupt den ersten Gedanken an die Thematik verschwendet haben.
Ganz genau. Da war ich zusammen mit meinem Bruder in Wolfsburg bei einer Neuwagenabholung von meinem Bruder. Und wir hatten das Auto dann abgeholt, sind noch ein bisschen durch den Souvenirshop getingelt, als plötzlich mein Handy klingelte und es meldete sich eine für mich unbekannte Nummer, ein Herr Meier, der gerne eine Massivholzvitrine bei uns bestellen wollte. Ich damals natürlich keinen Stift, nicht zur Hand, keinen Zettel. Ganz hibbelig damals gewesen, wie nehme ich diesen Auftrag jetzt entgegen? Ganz unpässliche Situation natürlich. Hab dem Kunden zugesagt, ich rufe ihn entsprechend zurück. Wir haben den Auftrag dann später aufgenommen. Aber das war so mal der Moment, wo wir praktisch das erste Möbelstück damals verkauft haben und da auch natürlich gemerkt haben, Mensch, die Idee, die wir hatten oder diese Vision, die ist wirklich umsetzbar und funktioniert.
Ja. Man muss aber vielleicht natürlich dazu sagen, also dieser Weg dahin, ja, dieses besagte halbe Jahr hat natürlich noch mehr mit sich gebracht als eben nur einerseits diese Suche und andererseits dann der Verkauf. Ja, im Endeffekt war es ja so, dass wir seinerzeit irgendwann im Spätherbst dann, sag mal, zu den ganzen Herstellern gefahren sind. Und wie gesagt, bis zum Verkauf, bis zum ersten, hat sich es eben dann noch ein paar Monate hingezogen. Also sicherlich ist es so, man braucht auch ein bisschen Geduld und man braucht natürlich auch Vorlauf. Mit Sicherheit ist es nicht so schwer, wenn man heute sagt, okay, also ich verkaufe Omas Tassen bei eBay. Das geht natürlich viel, viel einfacher. Aber, sag ich mal, wirklich einen kompletten, sag ich mal, Workflow vom ersten Schritt bis zum letzten, sag ich mal, bis zur Auslieferung beim Kunden hinzubekommen, das braucht schon Arbeit. Also keine Frage, Visionen sind schon super, Visionen braucht man, aber die Vision allein, die verkauft noch nichts.
Sondern dann zusätzlich, was braucht man noch außer die Vision?
Die Arbeit, das Tun. Das Tun ist das Entscheidende. Ja, natürlich muss man auch denken und muss auch viel, sag ich mal, planen und rundherum irgendwo organisieren. Aber meine oder unsere Erfahrung hat gezeigt, das Entscheidende ist eigentlich wirklich, die Hände und die Füße, die müssen sich bewegen. Es muss was umgesetzt werden. Der Hand muss zu Hörer gehen. Es muss angerufen werden, weil allein die Vision im Kopf, wie gesagt, ist noch nicht umgesetzt. Man muss wirklich ins Tun kommen. Und das allein hinzubekommen, ist auch nicht immer ganz einfach. Man muss sich auch selbst immer wieder motivieren. Mensch, die erste Geschichte, die erste Idee ist dann auch wirklich richtig, weil, wie gesagt, es lagen Monate dazwischen. Und, sag ich mal, zwischendurch immer wieder aufzuraffen und immer wieder die Motivation zu haben, ja, ich mache das jetzt, ich arbeite jetzt an der Sache und ich glaube daran, dass eben der erste Verkauf kommt. Und wie gesagt, was der Carsten erzählt hat, Anfang Januar seinerzeit, das war ja nicht zwingend absehbar.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe und das als auch Tipp von den Hörern, wenn du eine Vision hast und glaubst doch ganz fest dran, dann hast du auch genug Motivation, was zu tun.
Richtig, richtig. Man muss an seine Idee glauben und ich glaube auch, dass, und da gehört auch viel Wissen dazu und auch Dinge, wo man sich natürlich Sicherheit erarbeiten muss und damit meine ich auch tun. Also es ist so, viele Leute, die ich kenne, die haben auch mal irgendwie die Idee, die wollen mal irgendwie ein Gewerbe aufmachen, die wollen irgendwie nebenher sich selbstständig machen, aber dieses Wollen allein, das genügt noch nicht und um dann letztendlich weiterzukommen, ist, glaube ich, der nächste Schritt eben, sich Sicherheit zu erarbeiten, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn jemand sagt, ich will einen Hausmeisterservice aufmachen, der macht sich ja auch erstmal schlau, was brauche ich da alles, was brauchen vielleicht oder was wollen eigentlich die Kunden von mir? Habe ich das Werkzeug, was ich brauche? Komme ich an die Kunden dann in der Folge ran? Sprich, man muss dann eben schon erstmal schauen und sich Sicherheit erarbeiten für die ganze Sache, damit man letztendlich dann auch gegenüber den Kunden als auch gegenüber, sag ich mal, den Partnern dann vernünftig auftritt. Und wenn dann diese Sicherheit da ist, dann muss letztendlich aber ganz wichtig eben dieser Weg nach außen gegangen werden, zu den einzelnen Personen, zu den einzelnen Menschen, sei es Kunden, sei es Lieferanten und so weiter. Also sprich, wie ich immer wieder sage, die Füße, die Arme, der Mund, es muss sich alles bewegen und es muss kommuniziert werden, weil allein von dem Gedanken im Kopf heraus sich noch nicht, sag mal, letztendlich die Idee verwirklicht.
Gab es da auch sonstige Unterstützung noch, die ihr irgendwo herbekommen habt? Oder war das auch ein wichtiger Faktor, wo er sagt, wir haben das auch zu zweit angegangen? Manche machen ja alles komplett alleine, wo man immer noch mal einen Partner hat und wenn der eine mal nicht, dann war das auch ein bisschen ein Rezept von euch?
Ich kann zwei Bereiche kenne ich eben aus persönlicher Erfahrung. Ich war ja ursprünglich erst alleine selbstständig und dann eben jetzt in der Folge dann ja mit dem Carsten zusammen. Alleine ist es mit Sicherheit schwieriger und da ist man natürlich auch auf gute Ratgeber oder wenn man eben Freunde hat, auf gute Freunde angewiesen. Da ist es einfach so, es gibt ja auf der Welt zu viele Bedenkenträger, man kennt das ja. Man hat irgendwie eine neue Idee und erzählt sie irgendjemand. Und man muss halt schon aufpassen, ob man sich unter Umständen dem Falschen erzählt, weil die meisten sagen, ach, ist das denn was? Funktioniert das denn überhaupt? Kannst du das denn überhaupt? Also da gibt es dieser typische Bedenkenträger, der da irgendwo unterwegs ist. Ja, ja. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm für die Motivation. Da muss man schon die richtigen fragen. Und ich kenne aus meiner Erfahrung, weiß man schon, es gibt Menschen, die sind grundsätzlich pessimistisch eingestellt. Ich persönlich behaupte, man sollte lieber die Finger davon lassen. Lieber diese Leute nicht mit einbinden, weil wenn man die Meinung nicht hören will, dann darf man die nicht fragen. Es gibt natürlich auch wieder andererseits positiv eingestellte Menschen, die mit Sicherheit da hilfreicher sind. Irgendwo ein realistischer Bezug ist mit Sicherheit nicht falsch, aber ich habe es irgendwo, ich glaube, ich habe es auch von dir gelesen, da ging es immer um das Thema, wer Realist ist, der macht nichts anderes als die anderen vorher.
Ja. Genau, ja. Also all das, was realistisch ist, das hat ja schon mal stattgefunden. Und wenn du ein Visionär bist, dann hast du was in dir, in deinem Herzen was, was vorher noch keiner gesehen hat. Also wenn man da mal guckt, der Walt Disney, diesen ersten Freizeitpark, das hat vorher noch keiner gesehen. Und mittlerweile gibt es auf der ganzen Welt überall Freizeitparks, was dann nachgemacht worden ist. Das macht eine Vision aus. Oder auch das von Steve Jobs damals, wo er gesagt hat, der macht einen Computer für jedermann erschwinglich und zugänglich. In 1978, gerade so, wo ich auf die Welt gekommen bin, habe mir erzählen lassen, dass da ein Computer so groß war wie das Studio, wo wir gerade hier drin sitzen, oder vielleicht noch viel, viel größer, aber wesentlich weniger konnte als jetzt die Telefone, die wir haben. Also das ist immer eine Sache, das kann sonst noch außen keinen sehen. Hattest du oder habt ihr damals mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, naja, überlegt euch das nochmal und ist das das Richtige?
Jetzt kommen wir nämlich zu dem zweiten Punkt, den ich jetzt anschneiden wollte. Also ich habe gesagt, ursprünglich eben das alleine zu machen, da sieht die Welt eben ein bisschen anders. Und wenn man das zu zweit das macht und man hat die richtigen Persönlichkeiten, so war es bei uns, wir haben uns gegenseitig sehr motiviert. Wir haben uns gegenseitig auch aufgrund unserer vorherigen Erfahrungen, die beruflich auch durchaus gut waren, konnten wir uns gegenseitig gut Halt geben. Das heißt, wir haben von dieser Idee oder von unseren Visionen in dem Fall nicht so vielen Leuten erzählt, aber ich denke, das lag einfach daran, weil wir zu zweit waren, weil wir uns gegenseitig stützen konnten und auch können. Und das ist auch das, was uns, glaube ich, heute immer wieder stark macht. Ich will damit nicht sagen, dass man nichts alleine machen kann, aber wir haben persönlich festgestellt, es ist zu zweit, wenn man ein gutes Team ist, einfacher.
Ja, ist immer schon das Erfolgsrezept, immer gemeinsam auch was zu tun.
Mit Sicherheit.
Oder auch immer mal einen Ansprechpartner. Habt ihr denn einen Ansprechpartner noch außerhalb euch selbst, die ihr ab und zu mal zu Rate zieht, wo ihr sagt, mit dem macht es mal Spaß, mal zu reden oder einfach mal weiterzudenken, irgendwo im Umfeld?
Natürlich. Leute, ja. Natürlich. Also ich meine, dich kann man ja als ersten Menschen nennen, der immer sagt, Mensch, wenn man dir was erzählt, das ist ja auch immer, da kriegt man sehr, sehr positives Feedback und Unterstützung. Und natürlich gibt es auch Freunde, denen wir das erzählen, einfach wo sie über die Jahre auch gezeigt hat. Das sind Freunde, die einem wohlgesonnen sind. Man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen. Es ist ja manchmal auch Neid mit in der Sache drin. Wenn man manchen erzählt, oh, ich will da jetzt mich selbstständig machen, ich will da irgendwo was umsetzen. Manch einer hat da auch vielleicht ein bisschen ein Problem mit. Und da muss man natürlich auch immer aufpassen, ja, wem man was erzählt. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht mit Ideen nach außen gehen sollte. Aber es gibt, wie gesagt, Menschen, denen darf man nicht oder sollte man vielleicht nicht alles erzählen.
Ja, ich meine, es kostet natürlich immer Energie, gerade wenn man euphorisch ist, man hat eine neue Idee und erzählt das jemand anders, und der andere sagt, das wird doch nie was, das hat doch keinen Sinn. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu, wie man Krebse fängt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Geschichte mit Krebse fangen. Also wenn ihr mal irgendwann mal am Strand sein solltet und wollt mal Krebse fangen, dann nehmt einen Eimer und bringt da immer mehrere Krebse in diesen Eimer mit rein, weil dann haut keiner mehr ab. Habt ihr nur einen Einzelnen da drin, der klettert wieder aus dem Eimer raus. Aber wenn ihr da 5, 6 Stück reinmacht, ja, dann ziehen die anderen den immer wieder nach unten.
Okay.
Der eine, der nach vorne will, weil die wollen natürlich alle nach oben kommen, beziehungsweise alle aus dem Eimer mit raus. Und dementsprechend sind die Leute, das ist eine schöne Metapher dazu, wenn man das manchmal anderen Leute erzählt, die vielleicht noch nicht so weit sind, noch nicht ihre Vision selbst gefunden haben und die Welt vielleicht ziemlich negativ momentan sehen, aus was für Gründen das auch immer so ist, und sagen, das wird halt nichts.
Ich glaube, ja, das mit dem Thema, gerade mit der Selbstständigkeit, wobei es auch bei Jobs der Fall ist, man kriegt sehr, sehr oft immer nahegelegt, such doch den sicheren Weg. Es ist auch so ein bisschen der allgemeine deutsche Ansatz, man sucht ja so ein bisschen die Sicherheit, und wenn jemand sagt, oh, ich fühle mich im Job nicht so ganz so wohl, dann sagt man meistens, ach komm, da weißt du doch, was du hast. Ja, und so ähnlich ist es natürlich auch mit der Selbstständigkeit, wenn man das so hört, auch selbstständig ist immer so ein bisschen so, man sagt immer so ein bisschen risikobehaftet, und da wird dann den Menschen immer so ein bisschen Angst gemacht. Und das ist natürlich immer schwierig, auch natürlich solche Bedenken und einfach solche Ängste, wohlgemerkt meistens der anderen Leute, dann natürlich, sag ich mal, zu überwinden und auch sich selbst zu sagen, Mensch, jawohl, ich schaff das. Und das ist jetzt kein Plädoyer für unglaubliches Risiko, was man eingehen sollte, aber ich kann nur eins sagen, wenn man mal beim Thema Arbeit bleiben, mal kurz, wenn man man ist ja 8 Stunden bestimmt täglich an der Arbeit, als Selbstständiger oftmals noch länger, weil es einem mehr Freude bereitet, aber wenn man dann 8 Stunden an der Arbeit sitzt und es ist todunglücklich oder man kann mit der Situation gar nicht umgehen, dann weiß ich nicht, ob das auf lange Sicht das Richtige für einen ist, als auch für die eigene Gesundheit.
Ja, ich meine, das sieht man ja oftmals, das ist ja auch der Grund von einem Burnout, Burnout entsteht ja meistens dann, wenn man dementsprechend eine Tätigkeit tut, die nicht aus dem Herzen mitkommt und der Körper schon ganz genau weiß, das ist nicht so das Richtige, was ich hier mache. Aber das Hirn immer sagt, Sicherheit, du musst da noch weiterhin diesen Job noch ausführen, damit du Monatsende deine Rechnung allen bezahlen kannst. Und dann fängt langsam an, der Körper dagegen zu arbeiten. Und dann kommt halt irgendwann der Tag, wo der Körper einfach sagt, das ist die verkehrte Richtung, wo du mit dem Auto an die Arbeit fährst. Du musst dir irgendwas anders suchen. Das muss ja auch nicht immer die Selbstständigkeit sein. Nein, kann ja auch irgendwie einen anderen Beruf einfach nur sein.
Ja, ich denke aber, dass viele auch da bei diesen Dingen, zumindest was ich aus persönlicher Erfahrung gesehen habe, weil Burnout ist mittlerweile ja schon ein Thema, was man auch im eigenen Bekanntenkreis nicht nur einmal, sondern mehrfach ja auch mitbekommt, der einfach zu spät erkannt wird. Ich glaube, dass die meisten heute sehr, sehr lange unglücklich und sehr, sehr lange große Probleme haben, bevor der oder diejenige sich wirklich für einen ernsthaften Schritt, für einen Wechsel entscheidet. Und dann ist es oft, ja, fast schon ein bisschen spät.
Ja, das ist dann immer die Sache mit dem Schmerz, ja. Der Schmerz muss immer
groß
erst
genug sein, gell?
Groß genug sein und dann bewegt man sich erst, was zu tun. Und bei manchen dauert das ziemlich lange und bei manchen funktioniert das ja auch gar nicht. Das ist ja auch letztendlich, um eine Gewohnheit zu ändern. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn es wehtut. Und wie oft sind dann Menschen im Krankenhaus, die gesagt bekommen, dass das Rauchen schädlich ist und teilweise schon Körperteile amputiert bekommen haben. Aber es geht trotzdem noch weiter mit dem Rauchen, leider Gottes. Und da hat der Schmerz immer noch nicht ausgelangt. Also das gibt es immer. Aber wenn der Schmerz halt ziemlich groß ist, dann ist es oftmals einfacher, dann diesen Schritt natürlich auch nach außen hin zu tun.
Man kriegt leider Gottes sehr, sehr viel eben gesellschaftlich vorgelebt. Und da kann man nur ganz klar sagen, man sollte wieder mehr auf sich und auf seinen Körper und auf seinen eigenen Geist hören und eigenen, wie gesagt, Visionen folgen. Ich sage jetzt nicht jedem, der vielleicht Schreiner gelernt hat, dass der jetzt zwingend irgendwie Unternehmensberater werden soll. Das bestimmt nicht. Es gibt mit Sicherheit 1000 Wege. Also ich sehe auch, die Verwirklichung ist ja nicht immer nur in der Arbeit. Ja? Es gibt ja auch noch ein Leben nach der Arbeit.
Natürlich, natürlich, ja. Da können wir auch nochmal nach dem nächsten Lied drüber reden, was denn so nach der Arbeit alles möglich ist. Was habt ihr denn als nächstes für ein Lied für unsere Hörer mitgebracht?
Ja, wir haben jetzt mal mitgebracht von Revolverheld. Ich lass für dich das Licht an. Ist allgemein im Moment relativ bekannt und ist für uns eine sehr schöne Sache.
Ja, wieder zurück in der Sendung, heute mit Carsten Kaiser und mit dem Dieter Stang von der Firma Lana, die Spezialisten und Experten, wenn es um Massivholzmöbel geht. Wir hatten uns ja bis dato um das Thema Vision unterhalten, wie es dazu gekommen ist, was so eure ersten Schritte waren bis zum ersten Verkauf. Was macht es dann bei euch heute aus, die Firma? Warum soll dann bei euch heute jemanden Kunde werden?
Ja, ich denke mal, wir sind, wie du schon gesagt hast, ganz schön ein Spezialist und Experte im Bereich der Massivholzmöbel. Wir verstehen uns als sehr beratungsintensives Unternehmen. Viele kennen es ja, wenn sie im Onlinehandel was bestellen. Man ruft an, der Mitarbeiter des Unternehmens kann eine Bestellung entgegennehmen, kann dir einen Preis nennen. Bei uns läuft das oft ein bisschen anders. Die Kunden rufen bei uns an und wir fragen erstmal, Kunde, was brauchst du überhaupt, was willst du überhaupt erwerben, warum soll es denn die Kernbuche sein? Hast du mal überlegt, ob vielleicht nicht die Eiche besser zu deinem Fußboden passt? Und von daher sehen wir uns halt ganz stark in der Beratung und grenzen uns da vielleicht ein bisschen von der Konkurrenz ab.
Gibt es denn so auch ein paar Beispiele, was denn schon mit Kunden passiert ist, wo einer mit irgendeiner Vorstellung gekommen ist, wo er dann sagen könnte, nach einer gewissen Beratung hat sich bei dem nochmal was getan, hat er auch echt was davon gehabt und hat dann ein ganz anderes Produkt gehabt, wo er heute heilfroh ist, dass er bei euch angerufen hat?
Ja, das gibt es mit Sicherheit auch. Vielleicht eine lustige Geschichte. Wir hatten mal einen Kunde, der hat, glaube ich, beim Kollegen Dieter angerufen und wollte die Belastbarkeit der Schubladen wissen. Ja, und hat dann ganz frech gefragt, ob er denn seine kleine Tochter in die Schublade reinstellen kann, ob die dieses Gewicht denn trägt. Das war natürlich schon ein bisschen kurios. Wir wissen bis heute zwar immer noch nicht, was der Kunde eigentlich wirklich in der Schublade verstauen wollte. Mit Sicherheit nicht seine Tochter. Ja, das wäre auch nicht ganz so korrekt gewesen.
Ich dachte schon, die hätte jetzt das Jugendamt angerufen dann.
Nee. Kunde hat leider damals ohne Nummer angerufen. Aber es gibt immer wieder mal die dollsten Fragen, die uns uns gestellt werden. Wir versuchen natürlich dann auch zu hinterfragen, macht es überhaupt Sinn? Muss eine Schublade so ein hohes Ladegewicht haben? Aber wir haben mit Sicherheit auch viele Kunden glücklich gemacht, weil wir sie halt vernünftig beraten haben, die vielleicht mit ihrem geplanten Kauf vielleicht sonst nicht ganz zufrieden gewesen wären.
Gerade interessant ist natürlich auch das Thema Belastbarkeit bei Stühlen. Mhm. Da kriegt man ja immer mal wieder die Frage gestellt, kann ich denn auf dem Stuhl beruhigt sitzen? Und wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht so der Allerschmalste. Und wir müssen dazu sagen, generell, wir testen unsere Produkte. Wir verkaufen nichts, was wir nicht wirklich gesehen in der Hand gehabt haben und was wir auch empfehlen können. Und ich garantiere, wir verkaufen nur Stühle, die mich und mein Gewicht halten. Dementsprechend, wir hatten noch keinen, der letztendlich gesagt hat, ich habe das übertrumpft.
Es gab noch keine Reklamation.
Ja. Zumindest nicht, weil ein Stuhl zusammengebrochen ist.
Ja, da gibt es eine ganz witzige Sache zu. Wir waren auf der Möbelmesse und jeder kennt die Freischwingerstühle, ja, die nur im hinteren Bereich eine Stütze haben und ansonsten durch so mal einen Metallbügel gehalten werden. Waren wir auf der Messe und haben dort ganz interessante Stühle gefunden, die sehr preisinteressant waren. Der Dieter marschierte ganz stolz auf diesen Stuhl zu, wollte sich draufsetzen, wollte ihn testen, wie wir es ja bei allen Produkten, wie angesprochen, machen. Und ich sehe heute noch den Außendienstmitarbeiter des Herstellers auf den Dieter zurennen. Kurz bevor er sich draufsetzen konnte, hat er ihn festgehalten. Nein, bitte nicht draufsetzen. Der ist nur bis zu einem Gewicht bis 100 Kilogramm ausgelegt. Das ist ein Unding. Stell dir vor, Dirk, sitzt zu Hause auf dem Stuhl, nimmst vielleicht Tochter oder Sohnemann auf den Schoß, hast plötzlich ein Gewicht über 100 Kilogramm und plötzlich kracht der Stuhl zusammen. Da legen wir also sehr großen Wert drauf.
Aber das ist echt, also ist das möglich, dass man solche Produkte in Deutschland verkaufen darf dann als Stuhl?
Gibt's, ja. Er muss halt eine Belastungsgrenze angeben, in dem Fall halt die 100 Kilogramm, aber ich denke mal, er hat ganz gut abschätzen können, dass der Dieter in der Gewichtsklasse Ü100 zu Hause ist.
Ja, zum Thema Verkaufen dürfen. Ja, dürfen kann man relativ viel. Man muss ja auch sagen, man kriegt ja auch in Deutschland ja ziemlich viel Ramsch. Auch, ich will jetzt mal ganz grob sagen, aus Fernost. Und es ist nicht alles schlecht, was aus Fernost kommt, aber man muss schon sehr genau drauf achten. Und jeder, der schon mal Möbel irgendwo sehr, sehr günstig gekauft hat, hat oft festgestellt, es war vielleicht am Ende doch nicht so ganz das Richtige, weil eben nach 2, 3, 4 Jahren irgendwo was abgeplatzt ist oder irgendwo das Ganze vielleicht doch von der Stabilität her nicht ganz gehalten hat. Und uns werden natürlich auch solche Produkte angeboten, kann man nicht anders sagen. Und das geht auch anderen Versandhändlern so. Entsprechend ist da die Selektion das A und O. Also wir auf unserer Seite haben ja auch dann keine 1000 Produkte und auch keine 1000 verschiedenen Serien, sondern eine überschaubare Auswahl, aber können auch dann für diese Produkte letztendlich gerade stehen, weil wir wissen natürlich, wenn irgendwas ist, der Kunde ist der Erste, der uns kontaktiert und sagt, hier stimmt was nicht.
Also, sag ich mal, seid ihr die Experten da auch schon mal dahingehend für den Kunden, um eine Vorauswahl zu treffen, dass der auch was Anständiges immer zu Hause hat?
Richtig, genau.
Was kann der Kunde denn bei euch alles kaufen?
Ja, wie schon angesprochen, natürlich schwerpunktmäßig Massivholzmöbel. Wir haben ein kleines Sortiment auch an nicht vollmassiver Ware. Das ist dann für ganz preissensitive Kunden, aber ansonsten führen wir ausschließlich qualitative Massivholzmöbel. Das geht los im Preiseinstiegsbereich über das konventionelle Wohnen bis hin ins absolute High-End oder Hochwertwohnen. Es gibt bei uns zerlegte Möbel zur Selbstmontage, die sind in der Regel ein bisschen günstiger. Wir haben aber auch fix und fertig montierte Möbel ab Hersteller, die werden dann aufgebaut in die Wohnung reingetragen. Da kann jeder Kunde praktisch selbst entscheiden, in welcher Preisklasse und auch in welcher Qualitätsklasse möchte er bei uns einkaufen.
Im Endeffekt geht das auch über alle Wohnbereiche hinweg, die angefangen von der klassischen Esszimmergarnitur, also von dem klassischen massiven Esstisch, der auch ausziehbar sein kann. Das ist ja heute auch so ein Trend. Die Leute wollen erweiterbare Möbel haben, gerade beim Tisch ein großes Thema. Auch das kriegt man nicht so wirklich überall in vollmassiver Qualität. Stühle, natürlich die klassischen Sideboards für die Küche oder fürs Esszimmer, natürlich dann auch für den klassischen Wohnbereich über das Thema Couch. Schreibtisch bis zur klassischen Wohnwand, wie man sie kennt, wobei die heute natürlich ein bisschen moderner gestaltet sind wie früher. Mhm. Also nicht mehr ganz so diese rustikale Thematik, wie man sie von früher her kennt. Also es ist jetzt mittlerweile etwas luftiger geworden, kann man aber auch etwas klassischer bekommen. Ja, eigentlich, sag ich mal, für alle Wohnräumlichkeiten, wo wir nochmal hinkommen, aber noch nicht sind, das ist Massivholzmöbel fürs Thema Bad. Das ist ein bisschen heikel, weil natürlich nicht jedes Massivholz für Nassraum geeignet ist, weil natürlich Massivholz arbeitet ja noch, es ist ja ein lebendiges Medium, das ist ja dann mal letztendlich das Wichtige bei Massivholzmöbeln und da sind wir zumindest im Bad noch nicht so weit, dass wir wirklich was Tolles anbieten können, aber das ist mit Sicherheit eine der nächsten Themen, aber alle anderen Sachen natürlich auch Schlafzimmer, großes Thema, massives Schlafen, weil natürlich auch, gerade wenn umgezogen wird, man baut ein Möbelstück ab, man baut es auf und man weiß, das kriegt dann immer ziemlich auf die Ohren und wird schlechter und es fängt an und knarzt. Da hat man natürlich mit massiver Qualität oftmals einfach einen ganz anderen Ansatzpunkt. Und das sind natürlich auch Argumente, mit denen wir gegenüber den Kunden arbeiten, warum man vielleicht doch für massive Ware eben doch ein paar Euro ausgeben sollte.
Ja, wenn es Schlafzimmer oder das Bett quietscht, da haben vielleicht manchmal die Nachbarn was dagegen, ein bisschen mehr Geld investieren. Wie können jetzt die Kunden denn zu euch kommen?
Massivholz und dann ein Minus, also ein Bindestrich, dann möbel24.de.
Also einfach das ins Internet eingeben und dann
genau.
Ist er,
also
ist er
auf einfach der Seite. Nur dieses www.massivholzmöbel-24.
Hat er denn noch was davon, wenn er die Sendung hier guckt? Habt ihr da vielleicht ein besonderes Angebot für
die? Natürlich haben wir auch was mitgebracht, das ist gar keine Frage.
Für die Hörer.
Einfach auch, um hier, sag ich mal, wenn wir schon darüber reden, dann sollen natürlich auch die Zuhörer was von dieser Sache haben. Alle, die eben Freies Radio Kassel hören, sollen natürlich an der Sache auch irgendwo profitieren. Wir haben, muss vielleicht dazu sagen, mit Rabatten im Internet und auch bei Massivholzmöbeln ist es gar nicht so einfach. Also es ist nicht so wie bei den großen Möbelhäusern, kriegt man ja oft riesen Rabatte offeriert. Das ist im Internet ein bisschen anders. Hintergrund ist ganz einfach, wir können gar nicht mit extrem hohen Rabatten irgendwo an den Start gehen, weil allein der Grundpreis würde die Kunden schon schocken. Entsprechend haben wir hier ein echtes Rabattangebot, nämlich für alle Zuhörer von Freies Radio Kassel haben wir eine 7% Rabattaktion. Die gilt 7 Tage ab Erstausstrahlung dieser Sendung und die ist relativ einfach, oder der Rabatt ist ganz einfach zu bekommen, wenn man auf unserer Seite letztendlich die Produkte auswählt, die in seinen Warenkorb legt und hinterher an die Kasse geht, dann hat man die Möglichkeit, einen Gutscheincode einzulösen und dieser Gutscheincode heißt einfach Freies Radio Kassel, alles kleingeschrieben, alles zusammen, also Freies Radio Kassel, und wenn man dann auf Einlösen drückt, wird automatisch der Kaufpreis um 7% reduziert.
Super, dann sage ich da schon mal vielen Dank. Und wenn es für euch dann auch okay ist, werde ich das dann auch mal bei mir auf die Seite nochmal verlinken, auch mit eurer Seite. Das heißt also, gerne. Wer bei mir auf der Fanpage ist, bei Facebook oder über gewohnheitsdesigner.de mich im Internet gefunden hat, der kann dementsprechend dann da auch den Link bekommen von massivholzmöbel24.de und da ist auch nochmal der Gutschein mit der angegebenen Zeit auch mit drin, wann es die 7% auf die Möbel nochmal einen Sonderrabatt als Hörer vom Freien Radio Kassel gibt. Ihr habt noch ein Lied mitgebracht, was ist das nächste Lied?
Ja, eigentlich eins, was wir allen, sag ich mal, die sich vielleicht auch selbstständig machen wollen oder irgendwie sich verändern wollen, ans Herz legen können, weil es einfach sehr motivierend ist, auch relativ aktuell. Von daher, sag mal, für uns einfach auch persönlich eine Sache, die uns ans Herz geht und wo wir gesagt haben, das müssen wir hier unbedingt mit in die Sendung bringen, das muss unbedingt jetzt mal hier gezeigt werden oder mal, gespielt werden, so nennt sich's ja. Und das ist von Andreas Burani, das Lied Auf uns.
Ja, ein sehr, sehr schönes Lied für all diejenigen, die in Richtung ihrer Vision sind, in Richtung sich selbstständig machen wollen. Vielen, vielen Dank für das schöne Lied. Wir sind auch am Ende der Sendung. Ich wollte den Hörern noch die Botschaft der Woche mitgeben. Und zwar ist es immer möglich, wer bei mir auf der Facebook-Seite ist, immer in den 2 Wochen bis zur nächsten Sendung die jeweils täglichen Botschaften zu liken. Und aus den letzten 2 Wochen war es die Botschaft: Solange du nicht weißt, was du willst, wirst du die Dinge tun, die andere wollen, die am meisten Likes bekommen hat. All diejenigen, die da bei dem Gefällt mir liken mitmachen wollen, auch ganz einfach auf die Facebook-Seite von mir gehen und dann dementsprechend liken oder auch einen Kommentar drunter schreiben, wenn euch die ein oder andere Botschaft mal nicht gefällt. Könnt ihr auch gerne machen. Ja, wollt ihr noch was zum Schluss den Hörer sagen? Habt ihr noch was? Bis dato. Es hat viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Hörer konnten sehr, sehr viel mitnehmen.
Auch für uns war das jetzt mal eine ganz spannende Geschichte, auch mal diesen Radiobetrieb zu sehen, mal zu gucken, wie das alles so ist. Und wir sitzen ja auch viel in unseren eigenen Büros und sind auf Möbelmessen unterwegs. Und es war einfach mal auch eine sehr willkommene Abwechslung. Wir können nur jedem raten, der kann und will seinen inneren Ideen und Visionen zu folgen. Nicht jede Idee und nicht jede Vision ist richtig, aber mit Sicherheit ist es so, wenn man an seine Ideen glaubt, dann kann man die verwirklichen. Nicht jeder sollte sofort seinen Job kündigen und sollte irgendwo irgendwas Verrücktes machen, aber wenn man lang genug an seine eigene Vision, an seine eigenen Idee arbeitet, ist man definitiv auf dem richtigen Weg.
Ja, dann euch nochmal vielen herzlichen Dank. An die Hörer alles Gute, euch ja viel Power, viele Inspirationen, immer geniale Gewohnheiten und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder an der gleichen Stelle. Als nächstes bei der nächsten Sendung wird der Thorsten Dampf da sein, ein IT-Spezialist, der sich mit Computer auskennt, der auch eine große Vision hat, also da dürft ihr schon alle gespannt sein. Euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal hier bei Radio Kassel.
Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Rühl.